Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Wir sind im Kinojahr 1971 angelangt, dass Arne Villan und ich mit zwei Folgen begatten werden und fangen an mit Nicholas Roeg's Film Walkabout und dem Lied Together at Sunset von John Barry. Ja, man kann diesen Film, Arne, eigentlich fast überhaupt nicht gucken, ohne sich gleich mit der Musik zu beschäftigen. Also mich selber hat die so berührt. Das ist eine seiner großen Arbeiten, John Barrys, in einer sehr glorreichen Strecke, angefangen von You Only Live Twice bis mindestens diesem Film ist 1971. Dazwischen gab es noch Midnight Cowboy und Geheimdienst ihrer Majestät. Walkabout von Nicholas Roeg ist ein Film, der sich um einen, man kann sagen, unfreiwilligen Walkabout zweier australischer Kinder handelt, die auf ein Aborigine treffen. Ich finde diesen Film also wirklich sehr, sehr bewegend, wenn nicht sogar hervorragend. Vielleicht funktioniert er als Suizidfilm fast noch ein bisschen mehr sogar, weil diese beiden Kinder ihren unfreiwilligen Walkabout beginnen müssen, weil ihr Vater in der Wüste ist, ein Geschäftsmann, nicht nur sich selber umbringen, sondern auch seine beiden Kinder vorher umbringen will, die aber flüchten können. Lustigerweise, während des ganzen Films dann gar nicht mehr an ihren Vater denken. Und dann setzt auch bald diese romantische Musik John Barrys einmal, wiegt sich so ein bisschen in Sicherheit. Und ich musste mal daran denken, ich hatte dir das ja schon mal erzählt, diese Zusammenhänge zwischen Komödie und Tragödie, weil Jenny Agutter, die das ältere Mädchen spielt, passt auf ihren kleinen Bruder auf, der mal so ein bisschen quengelig ist. Und das Ganze wird natürlich immer zu so einer Komödie, weil sie, die Ältere, dann auf ihn aufpassen muss, während er, der Jüngere, versucht, irgendwie trotzdem den Big Daddy zu spielen über seiner größeren Schwester, was das Ganze dann zu einer Tragödie macht. Die beiden sind sozusagen durch den Suizid ein bisschen befreit, machen ihren Happy Walkabout. Es gibt, und darüber wurde auch oft gesprochen, sehr kontrovers diskutierte Nacktszenen, gerade weil Jenny Agutter damals noch volljährig war, aber sehr jung und man sie nackt gesehen hat und sie dann halt auf den Aborigine treffen und es dann sehr viele dieser Szenen gibt. Ich bin gleich fertig, ich will gar nicht zu lange reden, aber es ist wahrscheinlich die einzige Gelegenheit sein, überhaupt über diesen Film zu reden. Deswegen mache ich jetzt so einen kleinen Aufsatz. Es ist so, dass sie treffen da auf den Aborigine, der gespielt wird. Ich muss den Namen nochmal ganz kurz nachgucken, weil der so schwierig auszusprechen ist. David Gulpilil. Das ist ein australischer, ein Aborigine, der später auch bekannt wurde durch Rollen wie in The Leftovers. Und der trifft dort auf sie und der ist auf seinem eigenen Walkabout und der verliebt sich dann, glaube ich, auch in Jenny Agutter und macht dann so eine Art Begattungstanz, den sie nicht deuten kann und vor dem sie auch Angst hat, weil er sich so Kriegsbemalung aufmalt. Sie kann das nicht deuten und weist ihn dadurch ab und er fühlt sich dadurch so dermaßen gekränkt, dass er sich deshalb erhängt. Und das ist ein sehr harter Moment. Und das Unangenehme ist an der Figur von Jenny Agutter, dass sie am Ende, als sie in die Zivilisation zurückkehrt, dort sich an dieses, an diese Gemeinschaft mit dem Aborigine zurückerinnert, aber in so einer idealisierten Form, fiktionalisiert, die so gar nicht stattgefunden hat. Also in Wirklichkeit war sie sehr erschrocken von seinen Balzritualen. Tatsächlich aber tut sie so, als wäre ihr Erwachsenwerden auf diesem Walkabout so ein Schritt gewesen, seine Sexualität zu akzeptieren, was halt überhaupt nicht der Fall ist. Sie malt sich so einen schönen Sonnenuntergang und so ein Flussbaden aus, was so überhaupt nicht funktioniert hat. Und er wiederum hat gedacht, auf seinem Walkabout, wo es darum geht, seine Mission zu finden während dieser Reise, bestünde darin, halt mit dieser Frau halt zusammenzukommen. Ich will noch ganz kurz was zu dem David Gulpilli sagen, dem Schauspieler. Der hat eine sehr, sehr traurige Entwicklung gemacht, weil er dort, das war seine erste Rolle, ich weiß nicht, wie alt er war, bei den Dreharbeiten erstmals mit Alkohol in Verbindung gekommen ist und deswegen Alkoholproblem entwickelt hat und auch mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, seine Frau später geschlagen hat. Das ist eine sehr zynische Pointe, dass ein Aborigine in diesen westlichen Film hineingeholt hat und auf seinem Walkabout dann tatsächlich zwar nicht nur die Frau nicht bekommen hat, sondern tatsächlich den Alkohol bekommen und deswegen so wurde, wie er ist.
Man muss vielleicht sagen, dass der Begriff Walkabout so etwas ist wie eine Initiation oder ein Initiationsritus, eine Initiations Aventüre sozusagen.
Ja, also
Der
beide auf.
Begriff ist vielleicht nicht allgemein bekannt. Man kennt vielleicht die Band Walkabouts, die sich nach dem Film benannt hat. Ach so, und dann gibt es noch eine andere Bedeutung, nämlich das Bad in der Menge sozusagen oder das Händeschütteln der Königsfamilie.
Ah,
Das
okay.
wurde später dann Walkabout genannt.
Ja, das ist so ein bisschen wie man.
Möglicherweise auch in Anlehnung an diese Initiation.
Ja, so ein bisschen wie man bei Public Viewing im Deutschen irgendwie eine andere Verwendung des Begriffs hat als im Original. Also nicht die Leichenbeschau, sondern halt dann irgendwie das öffentliche Fußball gucken zum Beispiel. Als sie diesen Walkabout machen, töten die auch Tiere, unter anderem auch ein Känguru. Zu Kängurus kommen wir später auch noch mehr. Das wird immer so gegengeschnitten, diese Nacktszene mit Jenny Agutter, wofür es viel Kritik gab. 70er Jahre war natürlich freizügig, leider auch freizügiger in Bezug auf die Nacktheit von Teenagern. Das ist ein bisschen unangenehm, wird heute mehr diskutiert als damals, aber unabhängig davon finde ich diesen Film in seiner brutalen Schönheit wirklich toll, weil er halt zeigt, dass dieses junge Mädchen, dass sie halt eine ganz andere Erinnerungsvermögen aufbaut über diesen gemeinsamen Erlebnis, als es halt wirklich war. Ne? Sie ist indirekt, sie konnte es nicht wissen, mit für den Suizid dieses jungen Mannes halt mitverantwortlich, aber malt sie am Ende irgendwie alles schön.
Ja, es ist der erste von vielen surrealistischen, oder wie soll man sagen, also zum Teil impressionistischen, dann aber auch surrealistischen, albtraumhaften Film von Nicholas Roeg, der bis in die 80er, 90er Jahre hinein solche Szenarien inszeniert hat.
Naja, ich
Später
meine.
auch mit seiner Frau, der Schauspielerin Russell. Und
Old Man Fell to Earth ja auch, ist ja auch eine außerweltliche Welt, ne?
ja.
Felder, ne?
Also ein Regisseur, der einen ganz eigenen ästhetischen ehemaliger Kameramann oder hat als Kameramann eigentlich begonnen und hat, glaube ich, soweit es ihm möglich war, weiterhin die Kamera geführt. Von Ridley Scott weiß man ja, dass er, als er nach Amerika kam und Blade Runner machte, nicht mehr die Kamera führen durfte, weil das in den USA nicht erlaubt ist, weil die Gewerkschaft es nicht gestattet. Und Herr Blade Runner darunter gelitten, dass er nur am Bildschirm gucken konnte und nicht durch den Sucher.
Ja, gut. Kommen wir zum nächsten Film, den Arne Wielander vorstellen wird. Don Siegels Dirty Harry.
Ja, das ist ein Film, den ich nicht vorstellen muss. Clint Eastwood spielt in einem Film von Don Siegel. Und ich habe leider vergessen, wer eigentlich für die Rolle vorgesehen war. Lee Marvin möglicherweise. Bin nicht hinreichend vorbereitet. Jedenfalls hat Eastwood die Rolle übernommen. Ein Polizeithriller, der von einem Serienkiller handelt und von einem knallharten Polizisten, der sich aber immerzu mit den Vorgesetzten anlegt und der etwas unkonventionell vorgeht und sehr schnell zu seiner Dienstwaffe greift und also Kleinganoven und Bankräuber in Angst und Schrecken versetzt und dabei sehr gelassen auftritt. Und er ist also auf der Jagd nach einem Serienkiller in San Francisco. Ja.
Du weißt ja, dass die im Zodiac, in David Finchers
Ja,
Zodiac,
Zodiac.
sehr auch Dirty Harry, weil es um den Zodiac-Killer geht, an den ist sehr angelehnt. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen und da sind ein paar Punkte drin, die wir auch gerne besprechen sollten, die ich ziemlich auffällig fand. Viele loben ja John Milius' Dialogkunst, der für den Spruch "Do you feel lucky, Punk?" zuständig ist. Mich hat der Reiz dieses Zitats nie so richtig gepackt, in dem Film auch nicht. Was natürlich auch völlig außen vor bleibt, ist die Tatsache, dass er diesen Spruch gebracht hat und es ja den Vorwurf gab, er hätte ihn nur gebracht, weil der Bankräuber, den er erstellt, ein Schwarzer gewesen ist. Ich weiß ja, ob es da einen Zusammenhang gibt oder nicht, aber das ist ein Aspekt der Hautfarbe, der mit diesem alleinstehenden Zitat ja eigentlich nie gebracht wurde, ne?
Ja, das weiß ich nicht. Also der Begriff Punk ist ja in vielerlei Hinsicht zu interpretieren. Zu der Zeit war es ja noch nicht der Punk, 1971 war es nicht der Punk, den wir dann 1976, 77 kennengelernt haben.
Gut.
Sondern ein allgemeiner Gossenbegriff. Oder rüde Umgangssprache. Und ich glaube, dass Eastwood in dem Film, dass Harry Callan jeden so angesprochen hat.
Ja,
Jeden, den er nicht leiden konnte. Und er kann ja praktisch niemanden leiden.
Nee, überhaupt nicht. Aber es ist ja gerade das Gute. Also Dirty Harry beleidigt einen Mann, der sich umbringen will, der von einem Hochhaus springen will. Da lässt er sich hochfahren mit dem Kran und macht ihn fertig. Fand ich sehr lustig. Dann bergen sie ja ein Opfer auf so eine Müllhalde. Callahan fährt dahin, sagt zum ermittelnden Polizisten, sprechen Sie mit der Mutter. Er macht das nicht. Ne? Also er weiß, was er kann und was er nicht kann. Er ist nicht sehr gut in der Opferbetreuung. So ein paar andere Punkte fand ich auch interessant. Also man sieht ja am Anfang das Zielfernrohr, man sieht ja die Täterperspektive. Und Scorpio selber, den Killer, den zeigt man erst ab dem zweiten Opfer, damit man als Zuschauer genug Zeit hat, sich vorzustellen, wie jemand aussieht, der Schwarze hasst, der Kinder hasst. Also das ist eine Vorlage Don Siegels, dass wir uns überlegen, wer kann denn dieser Killer sein? Was kann das für ein Typ sein? Warum ist er ein Rassist? Warum hasst er Frauen? Warum hasst er Kinder? Das ist extrem gut gemacht. Normalerweise hätte man den Scorpio-Killer auch gleich am Anfang zeigen können oder am Ende erst. Aber
Ja,
man
oder überhaupt nicht.
ja, aber
Oder ganz zum Schluss, wenn es dann das Finale gibt. Ist
ja.
allerdings eine sehr klischeehafte Darstellung eines Serienkillers.
Ja, wobei, also ich muss sagen, bei Scorpio, es gibt ein paar Sachen, die sind schon fast lustig, ne? Also Scorpio schafft es ja auch, Eastwood zusammenzuschlagen, obwohl er so ein Hämfling ist, ne? Also Callahan wird verprügelt von ihm. Andersrum auf der anderen Seite wiederum lässt Scorpio sich danach dann von einem Auftragsschläger gegen Bezahlung zusammenschlagen, um das dann Callahan in die Schuhe zu schieben. Callahan kriegt dann auch die Schuld daran, weil er weiß ja, dass er auf seiner Verdächtigenliste ist. Aber es gibt ja eigentlich null Beweise. Also du kannst dich ja nicht zusammenschlagen lassen und sagen, das war der und der, und dann wird anschließend Callahan vom Dienst suspendiert. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig.
Ich glaube, er wird sogar vom Dienst suspendiert zwischenzeitlich, oder?
Ja, das wäre der Klassiker, dass er die Marke wegschmeißt,
Ja,
ne?
na nö, das nicht, aber da wird zumindest vom Fall abgezogen, glaube ich. Da
Ja.
gibt es andere Interessen in dem Polizeihauptquartier. Ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, aber ich erinnere mich wieder daran, wer die Rolle eigentlich spielen sollte. Frank Sinatra war im Gespräch
Oh.
für den Detektiv.
Das hätte ja überhaupt nicht gepasst. Hat er da noch geschauspielert, 71?
Ja, hat dann, ja, also zu der Zeit nicht. Deshalb hat er die Rolle wahrscheinlich nicht gespielt, aber er hat als Tony Rome in den 60er Jahren, auch noch in den späteren 60er Jahren, einige Filme gedreht. Und da spielt er ein Detektiv. Und er hat Anfang der 80er Jahre noch einmal eine Detektivrolle gespielt. Natürlich hätte er niemals so hart gesotten sein können wie Clint Eastwood. Außerdem hatten Eastwood und Don Siegel schon einmal zusammengearbeitet, 4 Jahre vorher, 3 Jahre vorher, mindestens einmal.
Ich finde halt nur, also dem Film wird ja auch vorgeworfen, dass er sehr nicht revisionistisch sei, sondern reaktionär, dass er ein rechter Film sei. Es ist halt so, wenn du dir die Opfer anguckst, wenn du die Toten anguckst, ein kleiner Junge wird getötet, ein Bus mit lauter Kindern wird entführt, Scorpio droht am Ende einen Jungen zu töten, eine junge Frau wird getötet. Wenn man sich die Opfer ansieht, dann kann man ja eigentlich nur für die Selbstjustiz sein. Also ich will nicht sagen, dass es ein sehr suggestiver Film ist, aber durch die Opferauswahl und durch die Unschuld der Menschen, die sterben, schlägt man sich ja automatisch auf Callahans Seite.
Ja, Quentin Tarantino hat in seinem Buch über seine Lieblingsfilme auch über Dirty Harry geschrieben und eine etwas komplizierte Argumentation, aber seine These ist ungefähr, dass es eine Gegenkultur gab 1971, die Hälfte Amerikas nimmt er an. Und auf der anderen Seite gab es das andere Amerika. Und das sozusagen das konservative, das bürgerliche Amerika. Und das im Kino gejubelt hat bei der Gewalt von Callahan.
Tja, würde man sagen, genau meine Leute.
Ja,
Okay.
heute sieht man den Film natürlich mit einer Distanz, aber Tarantino erzählt ja von dem ursprünglichen Kinoerlebnis, als der Film ins Kino kam. Er hat ihn, ich weiß nicht, ob er ihn 71 hat, er ihn wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber nicht viel später. Und da hat er eben erlebt, wie unmittelbar das Publikum auf diesen Film reagiert hat.
Ah ja, gut. Gut, dann machen wir mal weiter. Wir machen weiter mit einem Film, dessen Musik ich mir noch nicht ausgesucht habe. Lassen wir uns also dann sozusagen selber überraschen. Aber wir bleiben in Australien, wir bleiben bei den Kängurus, nämlich dem Film von Ted Kotcheff, Wake in Fright, der auf Deutsch einen etwas blöden Titel bekommen hat, Ferien in der Hölle. So, Musik. Ja, also dieser Film ist von Ted Kotcheff, den sollten wir später vor allen Dingen kennenlernen als Regisseur von First Blood, also von Rambo. Und
Ich
dieser Film.
ahnte, dass du es sagen würdest.
Wir sind von ihm, wie ich kenne.
Ja.
Und der wird der sogenannten Australian New Wave zugerechnet, mit der ich mich leider überhaupt nicht auskenne. Ich weiß nur, dass Walkabout wohl auch mit dazugehört und wahrscheinlich mit Sicherheit auch Mad Max. Also diese Art von Film, die es gibt sogar so irgendwie so einen Exploitation-artigen Begriff, Australopexpation oder so. Du, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es halt, wie man sagen würde, oder wie man leider ungerechtfertigterweise damals gesagt hätte, vielleicht sogar auch so ein bisschen aus wie so ein Bahnhofskinofilm. Und diesen Film, der gilt für sehr viele Jahre als verschollen und wurde, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube so in den 90ern oder in den Nullerjahren wurde der wieder entdeckt und dann auch weiter gezeigt. Das ist ein sehr, sehr furchteinflößender Film, wie ich finde. Man kann den, kann ich offen sagen, auf YouTube einfach gucken. Und dieser Film hat leider nichts mit Ferien zu tun, sondern eher mit so unfreiwilligen Ausflügen. Mich hat das immer so an die Figur erinnert von Kyle MacLachlan in Blue Velvet, der mit dieser Gangstergang mitgenommen wird. Es geht um einen Lehrer, der im Outback strandet. Es ist für mich nicht ganz klar, ob er ein Brite sein soll oder ein Australier. Und der kommt da einfach nicht weg. Der hat da irgendwie so jetzt hier, der muss irgendwie verreisen und strandet dann so direkt im Outback, wahrscheinlich so direkt in der Mitte des Outbacks, in so einer Art Wüstenkaff, wo, man muss es einfach sagen, die Australier auch nicht als allzu helle dargestellt werden, überwiegend Säufer, so ein bisschen wie so eine. Wie so eine Goldschürfer-Town des alten Amerikas, hätte ich gedacht. Und dieser Film hat ja seine berüchtigte Berühmtheit dadurch erlangt, dass echte Kängurus da drin getötet werden. Das ist eine sehr, sehr brutale Szene. Also dieser Lehrer verfällt mehr und mehr dem Alkohol, unter anderem verabreicht von Donald Pleasence, der dort mitmacht. Und geht dann mit denen auch nachts auf Tour zum Känguru abballern. Alle sind betrunken. So, und es werden da drin Aufnahmen gezeigt, wie Kängurus mit der Schrotflinte erledigt werden, wie man mit dem boxt und ihnen dann die Kehle durchschneidet. Es gibt immer wieder, also auch im Abspann des Films, als auch auf späteren Interviews darauf verwiesen, Szenen, in denen betont wird, dass diese Kängurus zwar gestorben sind, aber von echten Wildhütern getötet wurden und die auch getötet wurden innerhalb eines zulässigen Bereichs, der in den Bereich der Jagd fällt. Nun ist es nur leider so, das habe ich dann auch dann recherchiert, dass halt diese Jäger, die dafür bezahlt wurden, für den Film, wiederum diese Tiere zu töten, sich auch abgeschossen haben mit Booze und sich also richtig zugesoffen haben und dann wiederum wieder die Tiere gequält haben. Also dieser vermeintlich guter Ansatz, halt Jäger innerhalb eines Jagdschutzgebiets damit zu beauftragen, wurde dann auch nochmal pervertiert. Also ganz so einfach ist es nicht, aber ich finde, das ist ein guter Film, um sich mal zu veranschaulichen, was für ein Horror dort abspielen kann in den Outbacks und sei es auch nur fiktiv.
Ja, wäre eigentlich auch ein Film für Tarantino und für Tarantinos Buch.
Ja.
Ja, ist dann natürlich eine Art Exploitation, du hast es gesagt, Bahnhofskino, Doppelvorstellung, Vorführung. Ich kannte den Film nicht, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, da ich ihn auf deiner Liste sah. Ich dachte auch übrigens, du bist in deiner australischen Phase. Oder 1971 war auch ein australisches Kinojahr. Aber ein hochinteressanter Film. Ich sehe immer sehr gern Donald Pleasence in den späten 60ern, auch in den 70er Jahren, einer der besten Nebendarsteller. Und der Film hat wirklich eine schundige, gewaltsame Anmutung.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, ich weiß nicht, wie touristisch erschlossen Australien im Jahr 1971 für Leute war, die nicht in Australien gelebt haben. Also wenn man gesehen hat wie die Hillbillies, bloß halt ohne Hügel, sondern nur die in der direkten Mittenwüste, wie die dort sich abschießen und wie die halt irgendwie dem Alkohol verfallen, ohne wirklich einen Auftrag zu haben. Also Donald Pleasence spielt da ja so einen Arzt, der auch überhaupt keine richtige Lizenz mehr hat, der sich jeden Tag betrinkt. Und dieser arme Lehrer am Ende, der sozusagen so idealistisch anfängt, den Kindern was beibringen will, wird dann zu einem von ihnen halt. Ne? Und das ist ja ein Ausdruck dessen, was passieren kann, wenn man dort irgendwie bleibt. Nun weiß ich gar nicht, ob Ted Kotcheff, ob der in Australien ist. Das müsste ich mal kurz mit ihm gucken. Das kann ich mir gar nicht
Ja, es ist
vorstellen.
eine amerikanisch-australische oder australisch-amerikanische Produktion. Bei Kotcheff bin ich mir auch nicht sicher, ob er also jedenfalls hat er später natürlich in den USA gedreht. Diesen Film freilich nicht.
Okay.
Ja,
Ja.
eine interessante Entdeckung des Kinojahres 71.
Ja, dann kommen wir jetzt zu einem Film, von dem ich gar nicht glauben konnte, dass Arne Welander sofort hier gerufen hat und sich den gekrallt hat. Ich hatte ihn auch mit zur Auswahl gestellt, umso toller, dass er es gemacht hat. Nämlich Vincent Price. Und wie heißt der Film eigentlich auf Deutsch? Und Dr. Fives? Bestimmt Das Kabinett oder sowas, oder?
Ja, das Kabinett des Dr. Fibes, glaube ich.
Google ich mal eben. Das heißt bestimmt auch das weißen die ja alle, ne?
Der Film hat ja auch einen etwas längeren Titel, auch im Original. Der
Ja,
heißt, glaube ich, nicht nur Dr. Fibes, oder?
pass auf, der heißt auf Deutsch Das Schreckenskabinett des
Ja.
Doktors. Und der heißt im Original, lass mich mal kurz eben gucken, Dr. Fives Rises Again. Im Original heißt der, ja, du weißt jetzt nicht. Egal. Ich finde es halt immer toll. The Abominable Dr. Fives heißt der.
The Abominable.
Ich finde
Allein deshalb habe ich mich für den Film gemeldet, sozusagen. Sonst hättest du ihn wahrscheinlich besprochen.
ja.
Ich wiederum war auch etwas überrascht davon, dass du den Film kennst und wohl auch sehr magst.
Ja.
Ich habe eine Kindheitserinnerung an den Film, habe ihn vielleicht mit 10 oder 11 Jahren gesehen, also viel zu früh. Und habe ihn in Erinnerung als eine makabre britische Groteske. Und das ist er sicher auch. Also damals hatte ich die Begriffe noch nicht dafür, aber dass hier etwas Surreales und Merkwürdiges passiert, also ein pompöser, eine Art Liberace, der Rache wird hier gezeigt. Der Dr. Fibes, der eine riesige Pfeifenorgel spielt und ein Kabinett hat er tatsächlich, das so eine Art Gruselschloss ist. Und
Ja.
er ist auch so eine Art von Graf von Monte Cristo.
Ja,
London.
es ist halt, ich finde, es gibt nichts Herrlicheres und es gibt es heute leider nicht mehr. Das hat aber was von De Palmas Phantom im Paradies. Ich finde, es gibt nichts Herrlicheres als diesen schieren, blöden Wahnsinn eines Verrückten mit Umhang, der an einer Orgel spielt. Und
Ja.
Blechmusikanten. Und diese Art von Wahnsinn, dieser Varieté-Wahnsinn, der wird heute auch überhaupt nicht mehr, der wird überhaupt nicht mehr gezeigt. Ich finde, also Dr. Fipes will alle Ärzte umbringen, die er verantwortlich macht für den Tod seiner Frau bei einer Schönheits-OP. Und der hat also vor, die alle umzulegen, und er geht das auch nach und nach an. Und ich finde, diese Rache, das ist ein herrlicher Traum. Das ist ein
Ja.
bisschen Callahan, der tolle Anti-Held. Ich glaube, wenn das bei mir in meinem privaten Umfeld passieren würde, würde ich auch Rache nehmen wollen. Also ich kann den auch ein bisschen verstehen. Er hat so eine Assistentin dabei, so eine sehr schöne Assistentin, von der ich mich immer frage, was sie eigentlich soll. Also die hilft ihm, warum hilft sie ihm, und bezahlt er sie gut, haben die vielleicht auch eine Affäre? Er kann ja die Vincent-Price-Maske abnehmen, und dann sieht man ja so eine Art echsenartiges Skelettgesicht. So sieht Dr. Fipes in Wirklichkeit aus. Ihm auf der Spur sind zwei teetrinkende Briten, die ermitteln eigentlich immer in der Regel an ihm vorbei. Was ich halt toll finde, ist, dass man Dr. Fipes als Vincent Price, der kann nicht mehr reden. Auch wenn er die Vincent-Price-Maske aufhat und nicht den Skelettkopf, dann kann der nicht mehr reden. Der hat so eine Art Sprechgerät am Kehlkopf. Das muss für Vincent Price nicht leicht gewesen zu sein, eine Rolle anzunehmen, bei der er die Lippen nicht bewegen kann. Man hört ihn zwar reden, und man sieht ihn, aber man sieht ihn nie beim Sprechen. Das fand ich toll.
Ja, ist aus dem Off gesprochen.
Ja. Muss man auch erstmal annehmen. Ich habe den Film blöderweise verwechselt mit einem. Ich finde gut, dass du den genommen hast. Ich hätte ihn sonst auch genommen. Es gibt einen Film, finde ich noch besser, kam ein bisschen später, ich glaube 75, 76. Da rächt er sich so an seinen Theaterkritikern.
Ja,
Gibt's auch
richtig.
noch. Da legt er denen so die Pudel vor, die den Theaterkritikern gehören, die kocht er dann und solche Sachen. Das fand ich auch.
Unvergesslich, ja, unvergesslich.
Der hat ja auch eine sehr, sehr große Fantasie, der Dr. Fipes. Der entführt ja den Sohn eines der Ärzte und implantiert dann in der Nähe des Herzens von dem Jungen so einen Schlüssel. Den muss sein Vater aus dem Jungen rausoperieren. Innerhalb von 6 Minuten. Und wenn er
Oh.
es nicht schafft und den Schlüssel irgendwo reinsteckt, dann wird der Junge von oben von so einem Bottich mit Säure übergossen. Also Dr. Fabs hat wirklich Fantasie.
Ja. Ja, das ist aber zu gruselig. Jetzt wollen wir zum nächsten Film
Gut.
übergehen.
Nächstes ist auch ein bisschen gruselig. Der nächste Film, das ist The Andromeda Strain von Robert Wise. Heißt eigentlich der Andromeda-Nebel? Ich weiß es gar nicht genau.
Ja, der Andromeda-Nebel.
Geschrieben von Michael Crichton, ein Film, den ich auch zum ersten Mal als Kind gesehen habe und der mir auch große Angst gemacht hat. Vielleicht auch wegen der Splitscreens, die da eingesetzt werden. Und man dann immer denkt, wenn der Film eh schon gruselig ist und dann nicht nur einen Bildschirm zeigt, sondern zwei, dann kann auf zwei Bildschirmen auf einmal was Gruseliges passieren, und man ist von beiden überfordert, weil man nicht weiß, wo man dann weggucken soll, wenn auf dem einen was Schlimmes passiert. Michael Crichton hat den geschrieben. Ich habe mir jetzt beim Wiedergucken, war ich dann doch ein bisschen gelangweilt, ehrlich gesagt. Es gibt wieder viele, viele biologische, genetische Erklärungen da drin, die sehr, sehr typisch Michael Crichton sind. Ich erinnere da nur an dieses Erklär-vor-Video aus Jurassic Park, in der Sam Neill und Goldblum erklärt wird, durch das Video von Attenborough, das da gezeigt wird, warum es möglich ist, die Dinosaurier zu klonen. Auch hier gibt es sehr, sehr viele Bildschirme mit Forschern, die dort erklären, was eigentlich mit diesen Andromeda-Partikeln ist, die auf der Erde landen und die Menschen umbringen. Das ist an sich ein gutes Thema. Ich weiß nicht, wie bekannt das 1971 gewesen ist, dass man da ausgeht, dass es irgendwie, sei es jetzt irgendwie einer außerirdischen Sonde oder so, oder von einem Planeten oder generell, wie man eigentlich damit umgeht, wenn eine Epidemie zu einer Pandemie werden könnte. Also an sich das Thema gut. Ich fand ihn nur sehr, sehr langweilig, und ich weiß, und du kennst dich vielleicht ein bisschen besser mit Robert Wise aus, warum der das gedreht hat.
Ja, darüber habe ich nachgedacht, aber ich fand keine Erklärung, außer dass Weiss es Anfang der 70er Jahre schwer hatte, noch Filme zu bekommen. Ne? Aber sicher kein Stoff, den man mit Robert Weiss in Verbindung bringen würde, der schon in den 50er Jahren Filme gedreht hat, ursprünglich Dokumentarfilme sogar. Die in den 40er Jahren und später West Side Story unter anderem. Und also ein sehr, sehr berühmter, versierter Regisseur, der wie so manche die aus dem alten Hollywood kamen, Anfang der 70er Jahre Schwierigkeiten hatten.
Ich finde halt, das ist ein Film, das kann man besser als Buch lesen als Film sehen. Also ich hätte das lieber gelesen als gesehen. Also es geht am Ende so eine sehr, sehr blöde Actionszene, die man so in den dritten Akt hat, versucht einzubauen, um das Ganze nochmal dramatischer zu gestalten. Da droht sich eine Atombombe von selber loszuschießen. Und dann muss einer der Forscher in diesen Hangar reingehen und das verändern und wird dann irgendwie von so Lasern beschossen, damit er nicht diese Atomrakete losschießt. Es ist fast ein bisschen KI-mäßig und da habe ich dann auch einfach auch komplett abgeschaltet.
Ja, Michael Crichton hat ja eine blühende Fantasie. Und das ist, glaube ich, eine der, wenn nicht die erste Verfilmung.
Ja, das kann sein. Ja, ich meine,
Michael Crichton, später dann noch Coma und natürlich Jurassic Park.
ja.
Und der so Wissenschafts-Fantasy-Bestseller
Ja.
geschrieben.
Gut, dann machen wir mal gleich weiter. Vergessen wir den Film mal. Zu einem Film, den Arne vorstellt, auf den ich mich sehr freue. Musik. Ja, das war aus Clute. Und als du gesagt hast, du besprichst den Film, dachte ich, toll. Endlich habe ich mal einen Grund, den mal anzusehen. Ich kannte immer nur die.
Ja.
Ich kannte die tolle Frisur von Jane Fonda, also nach Barbarella, wo sie ja auch schon sehr toll aussah. Und sie ist natürlich auch eine gute Schauspielerin. Sah sie hier noch besser aus mit dieser herrlichen Frisur, die ich immer im Kopf habe. Und davon hätte es eigentlich Barbie-Puppen geben müssen von dieser Frisur. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, während der ersten 10 Minuten, Arne, diese Frau, die heißt gar nicht Clute. Und da dachte ich, da
Nein.
stimmt doch irgendwas nicht. Und da habe ich gemerkt, das ist falsch betitelt.
Ja. Also Clute ist Donald Sutherland, ein Detektiv. Der ist, glaube ich, auf der Suche nach einem verschwundenen Jugendfreund. Und Jane Fonda spielt eine Prostituierte, die nicht Clute heißt. Jetzt habe ich den Namen nicht parat. So hätte der Film eigentlich betitelt sein müssen, obwohl Sutherland schon auch Hauptfigur ist. So, und diese Prostituierte weiß möglicherweise etwas über den Verbleib dieses Mannes und deshalb nimmt Donald Sutherland mit ihr Kontakt auf. Sie hilft ihm schließlich auch zunächst widerstrebend und die beiden sind dann also gemeinsam auf der Suche. Dennoch übt sie weiterhin ihre Tätigkeit als Prostituierte aus. Und das macht sie auch natürlich des Geldes wegen, aber sie ist dabei auch sehr dominant. Und das bereitet ihr offenbar auch Freude. Oder anders gesagt, sie ist auch gelangweilt und simuliert erotische Erregung, während sie auf die Uhr schaut etwa. Ne? Und dabei ist es sehr spannend, weil was ich noch nicht gesagt habe, der Film ist von Alan J. Pakula, der berühmte Regisseur der Verschwörungsfilme. Es folgten dann noch The Parallax View und den dritten Film der Trilogie habe ich vergessen, da habe
Das
ich den Titel.
Kondor, ne? Das war nicht Dreitageskondor, oder? Das war
Entschuldigung. Nee, Condor ist von
Pollock.
Sidney Pollack.
Ja, ach, Pollock,
Ja,
okay.
Condor ist von Sidney Pollack, gehört aber auch zu diesen Verschwörungsfilmen der 70er Jahre. Und Clute war aber der erste der Verschwörungsfilme von Pecula. Und Jane Fonda hat für die Darstellung einen Oscar gewonnen, weshalb der Film auch so berühmt geworden ist, damals einigermaßen umstritten oder nicht ganz so kompliziert wie die späteren Filme Parallax View mit Warren Beatty.
Ja. Ich verstehe trotzdem nicht, warum nicht einmal irgendwie erklärt wurde, dass der Film falsch betitelt ist. Also ich finde die Rolle Donald Sutherlands gut. Wir haben ja schon 1970 über ihn gesprochen. Ich habe
Ja.
gesagt, dass ich ihn nicht mag, aber unabhängig davon, dass ich Sutherland nicht mag, ist seine Rolle doch relativ flach eigentlich. Ne? Er ist der Mann, der sich auch um den Finger wickeln lässt, der Prostituierten dann verfällt, wo man sich auch hier fragen muss, inwieweit ihre Rolle vielleicht auch so ein bisschen. Ich will sie jetzt nicht als die Hure mit Herz dieses Klischeebild bezeichnen, aber sie hat
Oh.
eine Frauenrolle, das nicht auf den Mund gefallene Street Girl, das dem gleichen Reifenkopf irgendwie zeigt, wie es eigentlich geht. Meinst du nicht, der arbeitet ein bisschen mit geschärften Rollenbildern?
Naja, heute wird es so empfunden. 1971 war es wahrscheinlich eine, wie soll man sagen, realistische Darstellung oder ein etwas, das im Kino noch nicht so oft zu sehen war. Ich meine, dass in Butterfield 8 Elizabeth Taylor auch eine Hure spielt. Ja, also mittlerweile kann man solche Darstellungen schwer ertragen im Kino, oder man hat in zu vielen Filmen und Serien ähnliche Darstellungen gesehen. Aber formal war Pecula ein sehr guter Regisseur, der noch bis in die 80er Jahre mit Harrison Ford Filme gedreht hat und der in den 70er Jahren eine lange, erfolgreiche Strecke hatte. Später hat er noch einen Western, also in den 70er Jahren hat er noch einen Western mit Jane Fonda gedreht in Montana. Ja, Flut.
Kommen wir zu meinem letzten Film, dem Omega-Mann von Boris, ich sag mal, Segal oder Segal.
Ja, sicher.
Ja, dieser Film, geschrieben nach dem Roman I Am Legend von Richard Matheson. Man kennt den Omega-Mann natürlich. Ha, wobei, weißt du, was wir für Musik einspielen? Die spielen wir mal jetzt ein, sonst kommen wir nämlich nie dazu. Das war The Police mit dem Song Omega Man aus dem besten Police und, wie ich finde, auch besten Sting-Album Ghost in the Machine. Mussten wir jetzt einfach einspielen. Ich weiß gar nicht, ob der Song irgendwas damit zu tun hat mit dem Film, aber ich finde den Song einfach toll. Und wenn der Omega Mann heißt, dreht er sich ja vielleicht im Charlton-Heston. Omega Mann ist eh ein toller Titel. Man kennt noch I Am Legend mit Will Smith. Arnold Schwarzenegger hatte ja auch irgendwie mal damit geliebäugelt, so eine Art Rolle zu machen, die auch sehr, sehr reizvoll ist, nämlich die des letzten Mannes auf der Welt, nachdem ein Virus alle Menschen getötet hat. Nicht getötet hat, sondern verwandelt hat. Dieser Virus, der ist sehr komisch. Der macht alle Menschen außer halt Charlton Heston zu sehr so bleichen Albino-Vampiren und zwingt sie anscheinend gleichzeitig dazu, sich Umhänge zu nähen, denn alle tragen Umhänge in diesem Film. Das gehört also anscheinend auch zur Viruskrankheit mit dazu. Ich glaube, dass dieser Film relativ schwierig zu drehen war, weil er mit sehr vielen leeren Straßen in der Großstadt auch gearbeitet hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es Los Angeles wirklich gewesen ist, aber er zeigt sehr, sehr viele geleerte Plätze und sehr, sehr viele geleerte Straßen. Es muss also ein bestimmter Kostenpunkt auch vorhanden gewesen sein. Charlton Heston hat ja auch 12 Jahre nach Ben Hur immer noch diese Star Power. Er hat im Grunde genommen sehr, sehr gute Bilder. Also es gibt zum einen diese, wie ich finde, immer noch sehr, sehr gruseligen Zooms. Ich finde generell, der Zoom ist eine sehr, sehr furchterregende Art der Blickführung, wenn man das richtig macht, ne? Also man holt die etwas sehr schnell heran, vor allen Dingen halt Monster. Er kann sehr, sehr brutal sein. Es gibt ein kleines Kind, das zwischen den Vampirmonstern und den wenigen Überlebenden, es gibt ja doch ein paar mehr als Charlton Heston, vermitteln möchte. Der Film dreht sich auch mehr oder weniger darum, dass die Kinder überleben. Und dieser Sohn, der vermitteln will, der wird einfach dann von den Vampiren so hingerichtet. Es gibt Anthony Zerbe, der den Oberbösen spielt, dieser Vampir-Zombies, der den sehr biblischen Namen Jonathan Matthias trägt. Der war früher ein Nachrichtensprecher, was anscheinend auch irgendwie eine kleine böse Kritik, die damit eingebracht wurde, nämlich halt, dass man Medienleuten nicht zu verzeihen ist. Charlton Heston, so viel muss ich leider am Ende verraten, muss sich opfern, damit die Jugendlichen alle überleben können. Das heißt, diese Vampirmonster kriegen ihn. Er fällt in einen Brunnen, tödlich verletzt durch einen Pfeil und hängt dann da so ein bisschen wie Jesus am Kreuz, die Arme auseinandergespreizt und auch wie Jesus in den Kruzifixen mit angewinkelten Beinen. Und da frage ich mich natürlich, war das bei Jesus natürlich auch deshalb gemacht, um halt den Blick auf das Geschlecht zu verbergen und zu zeigen halt irgendwie, dass er unabhängig davon seine Hose hat. Aber warum Charlton Heston das mit angewinkelten Beinen macht, das verstehe ich nicht. Der ist nämlich nicht nackt.
Ja, das gehört zu den Geheimnissen dieses Films. Ich denke, Heston als Monumentaldarsteller und Star seit den späten 40er Jahren hatte auch Schwierigkeiten im New Hollywood. Und in den späten 60er, frühen 70er Jahren noch Rollen zu bekommen, die seinem eigentlich hohen Anspruch genügten. Er hat nämlich sehr viel gelesen. Und er hat auch Drehbücher gelesen und hatte eigene Ambitionen. Berühmt ist die Geschichte, dass er darauf bestanden hat, Orson Welles für A Touch of Evil, einen Film, den er produziert hat, zu verpflichten. Und das war dann Orson Welles' letzter Film überhaupt in Hollywood. Und Heston hat sich so für ihn eingesetzt, dass er damit drohte, den Film nicht zu machen, wenn nicht Orson Welles die Regie führen würde. Also ein Mann des Geschmacks und der Qualität. Im Übrigen später ja immer angefeindet als Vorsitzender der nationalen Waffenvereinigung in den USA. Aber 1963 hat er den Marsch auf Washington mit Martin Luther King gemacht und gehörte dazu zu dem Zirkel, der das organisiert hat.
Das ist interessant, wenn man das so in den Kontrast setzt zu der Rolle, die er da verkörpert. Also er baut sich so ein bisschen so einen Prepper-Traum auf. Also seine Wohnung im Hochhaus ist hochgeschützt. Die Vampire, die kommen da nicht ran. Die rufen ihn immer nur von unten, komm raus, damit wir dich als letzten Menschen auch irgendwie erledigen können. Die wollen ja die neue Weltordnung machen. Und die beschweren sich ja darüber. Die Welt, die du da oben hast, Charlton Heston, die besteht nur aus Gadgets, deinen komischen Schaufensterpuppen, die du da als alleinige Gesellschaft in deinem Wohnzimmer aufgebaut hast. Du fährst mit deinem Auto durch die Gegend, das dir keiner abnehmen kann, weil du letzter Mensch bist. Du hast deine Gimmicks, du trinkst Alkohol. Das ist so was Fundamentalistisches. Und ich habe mich oft gefragt, also ich habe jetzt keine Bücher über den Film gelesen, ob das auch als Kritik an den Lebenswandel der Menschen Anfang der 70er gewesen ist, ob diese Vampir, diese komischen Ordensvampire mit ihren Umhängern, die so ein bisschen aussehen wie so bibeltreue Christen, ob die auch einfach so eine Post-Woodstock-Ordnung wiederherstellen wollten, indem man einfach Charlton Heston sagt, du kannst hier nicht machen, was du willst in dieser Welt. Wir sind die neue Ordnung und du wirst bald Legende sein.
Also jedenfalls ein interessant bizarrer Film. Heston hat ja zu der Zeit einige dieser Art gedreht. Später dann auch noch U-Boot in Not. Da war schon reichlich über 50 Jahre in den 70er Jahren.
Ja.
Und verdümpelte seine Karriere aber Anfang der 80er Jahre. Ja.
Einen Film haben wir noch, einen Film, den Arne vorstellen wird. Nämlich, ich hatte ja in der Schule Englisch und Latein. Ich fand Französisch immer doof, deswegen hoffe ich, dass ich es richtig ausspreche. Le Mans.
Ja, das stimmt, glaube ich. So wird es auch in dem Film ausgesprochen.
Ja.
In der Synchronfassung jedenfalls. Und die habe ich gesehen, mehrfach. Ja, von Steve McQueen produziert, von Steve McQueen gespielt, sein Herzensprojekt. Handelt also von dem 24-Stunden-Rennen in Le Mans, ja, dem härtesten Formel-1-Rennen der Welt. bei dem gar nicht die etabliertesten oder die berühmtesten Formel-1-Fahrer angetreten sind, sondern Spezialisten. Man hat sich natürlich abgewechselt. Also es gab also immer zwei Fahrer für ein Formel-1-Auto. Und in der Zwischenzeit hat also der Fahrer, der dann nicht im Cockpit saß, hat sich dann ausgeruht oder geschlafen und nach ein paar Stunden muss er wieder ans Steuer. Und das ist also eine weitläufige Rennstrecke in Le Mans und in den Straßen um Le Mans. Und Steve McQueen war Motorradfahrer, er war Rennfahrer, er war Fahrradfahrer, alles, was fährt, war Steve McQueens Angelegenheit. Von seiner Ex-Frau wissen wir über Quentin Tarantino vermittelt, dass er auch lesen konnte. Er konnte lesen, hat Nele McQueen Tarantino verraten. Sie haben ihn dabei beobachtet, wie er eine Motorradzeitschrift durchgeblättert hat. Zumindest. Ja. Abgesehen von den Formel-1-Rennautos und den vielen langen Rennszenen geht es um die Rivalität mit einem deutschen Rennfahrer, gespielt von Siegfried Rauch. Ein sozusagen ritterliches, die beiden haben ein ritterliches Verhältnis, sind also Konkurrenten und beäugen sich aus der Distanz. Und das ist so sozusagen die Ritterlichkeit des Rennfahrens. Und dann gibt es noch eine etwas tranige Liebesaffäre von Steve McQueen mit einer Frau, mit der dann während das Rennen läuft, dann in den Trailer geht er ist natürlich eigentlich ein Schweiger und das wirft sie ihm vor. Und da werden dann Krisengespräche geführt. So, das war jetzt eine lange Zusammenfassung.
Ich habe immer noch Fragen. Also ist eigentlich richtig, dass Paul Newman auch begeisterter Le Mans-Fahrer?
Ja, Le Mans weiß ich nicht. Newman hat Ende der 60er Jahre einen Film Indianapolis gedreht und natürlich standen die beiden in Konkurrenz. McQueen soll in 60er Jahren gesagt haben, Paul Newman ist derjenige, den es zu schlagen gilt. Den hat er eigentlich als einzigen Konkurrenten angesehen. Aha. Und zu der Zeit waren sie in der Beliebtheit wahrscheinlich gleich auf. Newman hatte ja 69 Butch Cassidy and Sundance and the Sundance Kid gedreht mit Redford. Und McQueen hatte vorher Bullet gedreht.
Ja.
Und in dem es ja die berühmte Autoverfolgungsjagd gibt. Und hier ist also immerzu im Kreis fahren und auch Verfolgungsjagd. Also der Film hat so eine schöne Melancholie. Es regnet, man sieht die Landschaft. Auch so das Dörfliche von Le Mans. Also das ist eben nicht so ein Kurs, wie wir ihn heute kennen von den Formel-1-Rennen, sondern da wird richtig durch die Landschaft, durch den Wald gefahren, wie früher auch Nürburgring.
Ja.
Und heute kann man den Film so ganz ruhig anschauen als Meditation über eine, hier kann man wohl sagen, männliche Beschäftigung.
Es ist halt schön zu sehen, welche Art Werbeschilder damals noch aufgehängt wurden.
Ja.
Coca-Cola, Esso, ja. Texaco, das ist so ein Eintauchen in so eine alte Benzinwelt. Ja. Oder so eine Werbewelt, die du heute eigentlich gar nicht mehr hast. Ich hatte halt trotzdem das Gefühl, dieser Film ist so eine gewisse Art von Liebhaber-Experiment McQueens, der ja, wie du auch erzählt hast, halt dieser Hobbyfahrer gewesen ist, viel Dokumaterial verwendet hat und vielleicht gar nicht so viel Interesse daran hatte, eine funktionierende Geschichte zu erzählen, die mit vielen Worten begleitet wird. Also der Film ist auch dafür bekannt, da erzähle ich nichts Neues, dass irgendwie der ersten halben Stunde, glaube ich, kein einziges Wort gesprochen wird. Es ist halt so, in einem schlechten Film, das ist ja kein schlechter Film, in einem schlechten Film würden die Piloten im Cockpit wenigstens noch Selbstgespräche führen. Das hättest du jetzt bei so Vin Diesel-Vehikel oder so. Aber in dem Film konzentrieren sie sich ja komplett auf diese Stuntleistungen und auf die Gefühle, die man denen im Gesicht ablesen muss.
Ja, also McQueen hatte gar kein Drehbuch oder keinen richtigen Plot und hat dann irgendwas zusammengeschrieben oder zusammenschreiben lassen. Ursprünglich war der Regisseur John Sturges und der berühmte Schüler von Howard Hawks, der die glorreichen Sieben inszeniert hat 1960. Und Sturges war dann vollkommen entnervt von McQueens Unfähigkeit, das Drehbuch zusammenzubringen und dann auch von den Allüren des Stars. Und die haben sich dann überworfen und Sturges ist abgereist und es gab keinen Regisseur mehr für Le Mans. Im Übrigen ist der Film durchgefallen bei der Kritik und beim Publikum auch, obwohl McQueen wohl der größte Star jener Zeit war. Wollten die Leute einen Rennfahrerfilm nicht sehen, in den USA nicht und soweit ich weiß auch in Europa nicht. Aber die Freundschaft mit dem deutschen Schauspieler Siegfried Rauch blieb bestehen. Er hat Rauch im Bayerischen Wald besucht und Holz gehackt und wurde dann der Pate von Siegfried Rauchs Kind.
Es ist schon interessant, wie alt Leute damals schon aussahen. Ne? Also McQueen dürfte um die 40 gewesen sein und dem ist jede Lebenserfahrung in Falten anzusehen. Ne?
Ja, er war 40 Jahre alt und ja, er hatte so ein Gesicht, das früh gealtert war. Also ein merkwürdiges Charakteristikum. Man sieht es sogar schon Mitte der 60er Jahre, sogar schon in Cincinnati Kid.
Ja. Jo, ich würde mal sagen, wir haben die erste Folge geschafft des Jahrgangs 71. Ein paar Knaller kommen noch in der zweiten Folge. Und bedanken uns wie immer fürs Zuhören.
Ja, danke schön. Bis
Tschüss.
bald.